Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute eine Premiere, weil ich glaube, es ist die bisher südlichste Live-Aufnahme, die wir jemals gemacht haben. Also ich habe schon mal in Brasilien, Florianopolis, einen Podcast aufgenommen, aber ich glaube, diesmal sind wir noch südlicher. Wir sind in Chile, in Temuco, und bei mir ist Asbjörn Gerlach, der hier die Großbrauerei mit aufgebaut hat, leitet und eben aber auch aus Deutschland stammt und deswegen natürlich ein spannender Gesprächspartner. Also erstmal vielen Dank, dass du hier bist, und vielleicht sagst du ein, zwei Worte für unsere Hörer zu dir.
Okay, erstmal danke für die Einladung natürlich. Also wie gesagt, mein Name ist Asbjörn Gerlach, bin gebürtiger Berliner, Diplombraumeister von der VLB und im Jahr 2000 nach Chile ausgewandert. Und seit 2003 haben wir die Großbrauerei hier aufgebaut, mittlerweile seit 21 Jahren ja schon im Markt.
Ja, und sehr spannend, wir sind heute hier, weil es ein Collaboration Brew gibt, also eine Zusammenarbeit von verschiedenen Brauern aus ganz Chile, und ich darf dankenswerterweise auch dabei sein, und wir machen hier einen Rauchbier. Bock. Also spannende Geschichte, können wir auch gleich noch ein bisschen drüber reden. Apropos hier, wir sind bei Camilo Klein, der hat eine kleine Brauerei mit einem wunderschönen Biergarten. Also wenn ihr jetzt die Vögel zwitschern hört und vielleicht ein bisschen Musik, das ist keine eingespielte Atmo, das ist original. Und es scheint sogar die Sonne. Wir haben übrigens September, was hier dem Frühling entspricht, und so ist es hier auch. Also die Blumen sprießen, das Gras grünt und man merkt, hier ist die Natur im Aufbruch. Also sehr spannend, und vielleicht da auch gleich ein bisschen so zu diesem Thema Chile für jetzt Leute, die sich das null vorstellen können aus Deutschland. Magst du uns vielleicht so ein bisschen einführen, wie ist das hier, wo sind wir hier, wie fühlt sich so an, wie erlebst du dieses Land?
Chile ist auf jeden Fall anders, so fängt es schon mal an. Also erstmal das Interessante ist natürlich, wenn man gerne reist, Chile hat 4 Klimazonen, und wenn man sich das Land vorstellt, ist ja ein ganz langes Land, über 4000 Kilometer lang, an der breitesten Stelle etwa 150 Kilometer breit, nur so ein Streifen. Wenn man den auf Europa drauflegen würde, hättest du alles von der tunesischen Wüste bis zu den norwegischen Fjorden bloß umgedreht. Also im Norden ist die Wüste, im Süden hast du die Fjorde. Also zum Reisen kann man innerhalb kürzester Zeit ganz viel erleben. Wir sind hier gerade im Augenblick in der Zone in der Araucanía. Das ist quasi wie es Allgäu mit Vulkanen, würde ich mal sagen. So ein bisschen viele Flüsse, viele Seen, viel Grün, viele Wälder, viele Berge, aber eben auch Vulkane. Und auf der anderen Seite gleich den Pazifik. Das ist also ein Land, wo man eins der wenigen Länder, wo man am selben Tag Ski laufen kann und danach ans Meer fahren kann oder umgekehrt. Gibt's, glaube ich, sonst nur in Neuseeland und vielleicht in ein, zwei anderen Ländern. Also zum Reisen ist es natürlich wunderbar. Biermäßig, als ich rüberkam vor mittlerweile 24 Jahren, war nicht so viel los. Und das habe ich eben als große Chance gesehen. Man konnte also schon mit einem ganz normalen, dunkleren Bier oder mit einem Stout sagen, wow, was ist das denn? Also es war wirklich nichts da. Und es war natürlich mit wenig Aufwand auch Presse zu bekommen und die Leute zu interessieren, war dann damals nicht so schwer. Heute weiß ich nicht, ob ich mich nochmal trauen würde, eine Brauerei aufzumachen. Heute gibt es über 600 Brauereien in Chile. Damals gab es 2, also Kraftbrauereien, sage ich mal entsprechend. Aber ansonsten, die Kultur ist halt sehr Latino-mäßig. Alles ist entspannt. Pünktlichkeit zählt nicht so. Passt mir ganz gut. Ich war auch in Deutschland nie sehr pünktlich. Ich fühlte mich hier gleich recht schnell heimisch. Ja. Wenn hier jemand sagt, ich lade dich um 8 Uhr abends ein und du stehst um 8 vor der Tür, dann haben die noch einen Bademantel an und da ist noch nichts gemacht. Also wenn die sagen, komm um 8, dann heißt es auf keinen Fall vor 9 und am besten eher gegen 10. Und ein großes Thema, woran ich mich immer noch nicht gewöhnt habe, ist, dass keiner Nein sagen kann. Also er sagt, ja, auf jeden Fall, das machen wir sofort morgen und so, wenn du dich auf irgendeinen Handwerker verlassen musst oder was. Ja, auf jeden Fall komme ich. Und dann weißt du schon, aha, da ist irgendwie das wird schwierig. Und wenn er dann morgens um 10 halt nicht da ist, dann wartest du bis 10:30, dann rufst du ihn an. No, ich bin auf dem Weg, aber hat gerade eine Autopanne. Und dann, ja, okay. Und danach stirbt die Großmutter und dann noch 5 andere Ausreden und dann kommt er doch nicht. Also daran muss man sich erstmal gewöhnen. Aber gut, es gibt ein paar Sachen, die kann man nicht ändern. Und entweder man sagt, okay, das schlucke ich dann halt und bleib hier. Oder ich hau ab, bevor ich ein Magengeschwür kriege. Und ich bin immer noch hier. Also ich habe mich dran gewöhnt.
Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Land. Also von der Geografie her sagt man ja auch ein bisschen, es ist wie eine Insel, weil man auf der einen Seite den Pazifik hat, auf der anderen die Anden, die ja auch für nahezu nichts überquerbar sind. Was man sogar beim Flugzeug merkt, wenn man herfliegt, dass es einen extra Aufruf dann gibt, dass wir jetzt über die Anden fliegen und man entsprechend sich anschnallen muss. Und es rockelt auch ein bisschen und so. Und im Süden hat man eben die Antarktis letzten Endes, also das ewige Eis. Genau. Und im Norden die Atacama-Wüste, die total eben wie eine Wüste eben auch lebensfeindlich ist.
Die trockenste Wüste der Welt.
Außerdem. Richtig. Ja. Und was dann eben auch dem Land einiges beschert hat, weil es dadurch auch abgeschottet ist wie eine Insel und wir hier zum Beispiel einfach noch Weinreben haben, ohne die Reblaus. Genau. Und das ist ja auch sehr interessant, dass man hier wirklich ganz tolle Weine auch genießen kann. Also neben diesem ganzen Thema Bier lohnt sich das auf jeden Fall. Also wer nicht nur Bier mag, sondern auch Wein, der ist ja gleich quasi doppelt willkommen. Und es gibt, glaube ich, so 7-8 Millionen Leute im Land oder so ungefähr.
Nee, wir sind 18.
Ah, 18. Okay, Millionen. Dann doch. Ah ja, okay. Ja, ja. Stimmt, ja, richtig. Also doch einiges auch an Menschenpotenzial sozusagen, ja, und an potenziellen Kunden und Kundinnen. Aber vielleicht mal kurz zurück zu dir. Also weil du gerade so gesagt hast, du bist ja vor 24 Jahren hergekommen. Wie bist du überhaupt zum Thema Bier gekommen? Bist du in Berlin groß geworden?
Ja, ich bin in Berlin geboren, dort aufgewachsen. Nach der Schule wusste ich eine Zeit lang nicht so richtig, was ich machen will, bis ich dann mal, Bier getrunken habe ich schon früh, hatte auch eine große Sammlung an Bierflaschen und Etiketten. Ich hatte einen Bierladen in der Nähe unserer Wohnung, habe da alles durchprobiert und fand das immer erstaunlich, wie man aus 4 Zutaten so viel interessante Geschmäcker, Farben und Texturen zaubern kann. Habe aber nie darüber nachgedacht, das selber zu machen, bis ich dann eine Anzeige gelesen habe. Brauerei sucht Brauerlehrling. Ich dachte, ach, das ist ein Beruf, sagte ich. Da schicke ich doch mal meinen Lebenslauf hin. Bin dann auch angenommen worden und habe nie wieder zurückgeschaut. Das war damals die Schultheiß-Brauerei in Kreuzberg. Cool. Die ist ja leider mittlerweile auch dicht. Das war 1986, habe ich meine Lehre dort begonnen. Klassische Ausbildung, 3 Jahre Lehrzeit. Dann bin ich nach Hamburg gegangen, zur Elbschlossbrauerei, leider auch zu, habe da 1,5 Jahre Vertretung gemacht für einen Brauer, der zur Bundeswehr musste. Dann bin ich zu Malteurop gegangen, nach Rostock, das war dann ja schon nach der Wende, um dann 1990 zurückzugehen, 1991 zur VLB, Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, um da meinen Diplom-Braumeister zu machen, zu studieren. Und da bin ich dann 1994 raus, also nach 8 Jahren quasi dann den Braumeistertitel bekommen. Ich wollte eigentlich nie in der Großindustrie arbeiten, fand ich nicht so prickelnd, wusste aber auch nicht, Kraft war damals 94 noch nicht so heiß in Deutschland und habe dann ein Erlebnis gehabt, als ich meinen Cousin in den Vereinigten Staaten besucht habe, in der Nähe von Boston, da gab es schon so ein paar Kraftbrauereien. Das erste Bier, was ich getrunken habe dort, war Pete's Wicked Ale. Ja. Interessanterweise ist Herr Pete heute also auch hier in Temuco.
Ja, ganz kurz gesagt, die eifrigen Podcast-Hörer werden sich erinnern. Pete's Losberg hatten wir, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas, anderthalb auch schon im Podcast. Ganz spannende Figur und eben der Vater des American Brown Ale und ein ganz toller Mensch, nebenbei gesagt. Und den haben wir Gott sei Dank auch bei uns gerade. Ja.
Schön. Ja, genau. Ja. Und da habe ich gesagt, wow, das ist ja interessant. Dann bin ich noch zu so einer Gasthausbrauerei gefunden. Commonwealth Brewhouse hieß das. Weiß nicht, ob es das noch gibt in Boston. Hab da mit dem Brauer gesprochen, dann fiel mir Charlie Papazians Buch in die Hand, The Complete Joy of Home Brewing, und da schmiss er natürlich alles rein, Kaffee, Kekse, Schokolade. Ich dachte, wow, die Jungs haben ja echt ein Ding an der Waffe. Ich war natürlich ein quadratischer deutscher Braumeister, Reinheitsgebot und so weiter, VLB, da bringt man einem nicht bei, wie man Obst und Gemüse ins Bier tut. Und dann haben wir angefangen, zu Hause mal ein bisschen rumzuprobieren, ich mit 2 Kollegen, auch Braumeister, ebenfalls arbeitslos zu der Zeit, und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, bevor wir in der Schokoladen- oder Lebensmittelindustrie irgendwo enden. Lass uns doch mal was versuchen. Und dann haben wir eine Kleinbrauerei aufgemacht in Berlin, die Beer Company, das war 1995. Okay. Haben damals auch das erste Hanfbier Deutschlands gebraut, Turn und Cannabier.
Wir waren, genau.
Immer gegen den Strom. Mhm. Und haben dann auch versucht, immer das Reinheitsgebot zu kippen. Wir waren damals ein bisschen revolutionärer drauf. Natürlich nicht geklappt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war dann alles ein bisschen schwierig. Der Deutsche Brauerbund hat uns verklagt sogar, dass wir eben das Hanfbier nicht eben so darstellen dürfen, dass es Bier ähnlich ist. Wir wussten natürlich, dass es nicht Bier heißen darf, also haben wir gesagt Hanftrunk. Haben gesagt, okay, aber wenn es aussieht wie Bier, wenn ihr Bierdeckel benutzt, Fassbier, Bierflaschen, dann könnte es ja den Eindruck erwecken, es wäre Bier, also dürft ihr das auch nicht. Und damit hatten sie uns dann das Business halt leider kaputt gemacht. Wir haben damals schon damals in Pritzwalk bei Preußenpilz das unter Lizenz brauen lassen. Wir haben exportiert nach Spanien, nach England, nach Dänemark. Das lief also eigentlich ganz gut, bis dann von einem Tag auf den anderen die Luken dicht waren. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, entschuldige bitte den Tonfall. Und ich will so weit wie möglich weg, weil diese Doppelmoral habe ich keinen Bock drauf, weil ich wusste, die großen Brauereien hatten patentiert bereits Himbeerbier, Erdbeerbier und so weiter. Und wieso darfst du Limo mit Zitronengeschmack mit Bier mischen und das ist okay? Wieso darf ich keine Zitronenschale ins Bier direkt geben? Ist doch viel natürlicher. Und lass doch den Verbraucher entscheiden. Das war zumindest, ist immer noch meine Idee natürlich. Und ich, ist da was? ich gehe irgendwo weit weg, wo ich machen kann, was ich will, wo es kein Reinheitsgebot gibt, wo man halt kreativer brauen kann. Und zu der Zeit lernte ich dann eine chilenische Dame kennen, heute meine angetraute Ehefrau seit 25 Jahren, Mutter unserer drei Kinder. Und ich sagte, Chile? Weiß zwar nicht, wo das auf dem Globus zu finden ist. Ich fliege da mal rüber, gucken wir das mal an. Und dann, wie gesagt, habe ich gesehen, hier ist nichts. Ich sagte, let's do it. Und dann bin ich einfach mal kurz entschlossen und spontan nach Chile gezogen im Jahr 2000. Dann hier erstmal in so einem kleinen Brewpub gebraut. Das hat dann zugemacht. Dann habe ich auf eigene Rechnung bei einem anderen Brauer Kapazitäten angemietet. Habe so für kleinere Events, habe mir eine Zapfanlage gekauft. Bei den deutschen Firmen, Lufthansa, Mercedes und so weiter. Dann, die hatten ab und zu mal ein Event, bin ich da aufgetaucht. Mit einem hellen und einem dunklen. Dann wieder abgerauscht. Und dann darüber habe ich dann meinen heutigen Sozius und damaligen Mitgründer José Tomás kennengelernt. Und ja, 2003 mit zwei Stouts im Hals in so einem Irish Pub, wo ich das Bier gebraut hatte, sagte, ey, das ist doch guter Stoff und so, lass uns doch was gemeinsam machen. Und nach dem dritten haben wir gesagt, okay, wir gründen jetzt eine Brauerei, los geht's. Das war wirklich wie mit der Serviette am Kneipentisch. Und ja, und hier sind wir immer noch zugange. José Tomás ist immer noch General Manager unserer Brauerei. Ich bin immer noch erster Braumeister, technischer Leiter. Und wir haben eigentlich was ganz Hübsches aufgebaut hier.
Ja, spannend. Also da kommen wir gleich noch dazu, wie das so ablief. Eine Frage hätte ich noch zu der Geschichte. Du warst ja dann eben bei der Schultheißbrauerei. Hast du da das Berliner Weiße Brauen noch mitbekommen?
Ja, das war damals noch in der Bessemerstraße, wo auch die Melzerei ist oder war damals noch. Da haben wir halt auch noch Praktikum gemacht. Genau, war so in den letzten Jahren, ich glaube, wann die dann dicht gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ja, wir hatten also 2 Monate in der Weißbierbrauerei damals noch und über ein halbes Jahr in der Melzerei auch. War hochinteressant. Und die Schultheißbrauerei selber, herrlich, aus den 60er Jahren, alles mit offenen Bottichen, die Gärung, Reinigung natürlich von Hand, schrubb. Aber ganz tolle Erfahrung. Also das hat mich auch stark geprägt natürlich.
Und war die Weiße damals schon mit reinem Lactobacillus oder hatten die noch diesen Cocktail, der da noch mit drin war?
Zu meiner Zeit war das dann schon so eine Art Reinzucht auf der Würze, die dann darüber gefahren wurde. Da wurde also nur die Würze quasi hergestellt und dann angezogen und das war komplett getrennt natürlich räumlich von den anderen Brauereien wegen Kontaminationsgefahr und so. Leider war da nichts mehr mit Pedio und Brett und was da sonst noch drin ist. Das hatten sie schon ein bisschen vorgereinigt, ja.
Hast du mal probiert, was es jetzt mittlerweile in Berlin so gibt von Lemke oder von Schneeäule? Wie findest du das?
Also Schneeäule habe ich leider noch nicht probiert. Oliver kenne ich recht gut. Olli Lemke, der war ja ein Semester unter uns nur und hat damals auch, glaube ich, 97 mit seiner Brauerei ja schon angefangen, zu Bier-Company-Zeiten. Wir waren da recht oft und eng zueinander und vor 2 Jahren war ich das letzte Mal in Berlin und habe da alles durchprobiert, was er gemacht hat, auch eben mit den Fassgereiften und so. Finde ich super spannend. Also die alten mikrobiologischen Kulturen da aus alten Bieren wieder ranzuziehen und Zusammenarbeit mit der Uni. Das ist ja wirklich Bierarchäologie, die er da betreibt auf irgendeine Weise und richtig eine Zeitreise. Ja, es gibt leider keinen großen Markt dafür, glaube ich, aber für Bierliebhaber ist das fantastisch. Also man macht die Augen zu und denkt, okay, das haben die also getrunken vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren. Finde ich irre. Also mir hat das gut geschmeckt und ich mag sowieso Sauerbier auch ganz gerne. Also wenn es intentional hergestellt wurde.
Ja, natürlich. Also aber super spannend finde ich auch. Und die Wendezeit, warst du da gerade nicht in Berlin oder hast du das vor Ort miterlebt?
Ich war 89, also als die Mauer fiel, war ich in Berlin noch. Oh. Ich bin dann 90, Ende 89 bin ich nach Hamburg gegangen. Das war das Jahr, wo St. Pauli aufgestiegen ist. Deshalb kann ich mich noch gut daran erinnern. Nach langer Zeit. Genau, 89 bis 91 war ich in Hamburg, danach ein Jahr in Rostock und dann zurück nach Berlin. Ja, aber während der Wende war ich da. Ja.
Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das war so im November 89?
Auf jeden Fall. Also ich bekam einen Anruf morgens um 2 von einem Freund, der sagte, ey, die Mauer ist offen. Ich sagte, ja, lass mich in Ruhe, du spinnst ja irgendwie, kann ja gar nicht sein. Nächsten Tag musste ich irgendwie zur Bank und da war eine Schlange von 150 Metern von meiner kleinen Bank da in Kreuzberg. Ich dachte, was ist denn hier los? Wir kommen von drüben und so hier, Begrüßungsgeld ab. Und da habe ich gedacht, scheiße, der hat recht, das ist wirklich wahr. Und dann war 1-2 Monate, war komplettes Chaos. Also alle Leute auf der Straße, überall, Freiwillig, hast irgendjemand kennengelernt. Ey, wo kommt ihr denn her? Ey, hier ist mein Wohnungsschlüssel, kannst bei mir pennen, überhaupt kein Thema. Es war so Euphorie total irgendwie und nur Party überall. Und dann nach einer Weile beruhigte sich das ein bisschen. Irgendwie sind die Jungs ein bisschen komisch. Und die natürlich das Gleiche von uns auch gedacht irgendwie. Und dann fing das so ein bisschen an einzusickern, was da eigentlich passiert ist. Aber es war in der Zeit auf dem Kudamm. Die Schuhgeschäfte haben Freibier ausgeschenkt. Und das war wirklich, ey, nehmt alles, alles ist unseres. Meins ist deins. Und das war irre. Also sowas habe ich nie davor und nie danach wieder erleben können, ehrlich gesagt. War eine verrückte Zeit. Und dann natürlich die ganzen Clubs in Berlin, wo in jeder Ruine über Zettel verteilt, hier, ey, da ist morgen eine Party, irgendjemand einen Container Tequila abgeschossen irgendwo, dann gab es da halt nur Tequila, dann war das Ding wieder zu, dann ging es darüber, da gab es irgendwie Fassbier von irgendjemandem. Egal, also das war Underground und war verrückte Zeit. Sehr kreativ, aber.
Ja, also sehr, sehr spannend. Ich habe es leider nicht mitmachen können. Also ich war dann etwas später da, 90, ja. Aber so dieses
Ding. Aber direkten, immer noch.
War immer noch Bund, spannend, ja. Mauerspechte und so. Also das auf jeden Fall. Aber die Tage direkt, das wäre sicher super interessant gewesen. Oder war es sicher dann für dich. Und sowas hat man ja wirklich im Leben einmal. Also wann fällt schon so eine Berliner Mauer, ne?
Hoffentlich nur einmal. Hoffentlich wird sie nicht wieder gebaut.
Ja, allerdings. Ja, aber du bist ja relativ weit weg davon. Also quasi maximal weit weg fast, wenn man mal Australien außer Rand ist. Zurück zu der Geschichte. Also du kommst dann hier an und sagst, okay, ich mache mit meinem Sozius hier eine Brauerei auf. Wie funktioniert das in Chile? Also gehe ich einfach aufs Amt und sage, ich mache mir jetzt hier selbstständig eine Brauerei, oder ist das kompliziert oder wie läuft sowas?
Also damals war es ein bisschen leichter, muss ich sagen. Heute kenne ich Kollegen, die sind schon am Brauen, aber die haben nach 3 Jahren immer noch nicht die Lizenz, die legale, müssen also irgendwie sehen, wie sie das unter dem Radar der Steuer machen, obwohl sie das wirklich alle sich bemühen, das zu machen. Also die Bürokratie ist ziemlich gewachsen hier. Es gibt mehr Hindernisse als Hilfen, leider. Und viele Behördengänge sagten, nein, da musst du erst mal dahin, das Papier holen. Das ist schon Kafkaesk teilweise, also ist furchtbar. Aber damals hatten wir das große Glück. Wir haben also gesagt, wo gehen wir hin? Bleiben wir in Santiago, in einem Industriegebiet? Oder, wo natürlich, setzt du dich ins gemachte Nest, da ist der Galpon hier, die Halle, da stöpselst du dich ein, hier ist der Strom, das ist das Abwasser, kein Thema. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen also eine Brauerei bauen, ein bisschen mehr auf dem Land, wo die Leute auch sehen, dass das Umfeld eben wirklich auch der Philosophie entspricht, Biere nur mit natürlichen Zutaten zu brauen, und so ein bisschen aus diesem Industrieding rauszukommen. Und wir haben uns also mitten in so einem kleinen Ort außerhalb von Santiago, auf halbem Weg an die Pazifikküste, installiert in Curacaví, heißt das. Das ist also 60 Kilometer außerhalb von Santiago, 40 Minuten mit dem Auto etwa. Neben der meistbefahrenen Autobahn Chiles, weil viele ihre Wochenendhäuschen halt am Meer haben und da müssen sie alle hin. Und da war es so, wir sind also zur Gemeindeverwaltung gegangen und sagen, ey, wir würden hier gerne eine kleine Brauerei installieren. Könnt ihr uns irgendwie helfen? Habt ihr was dagegen? Wie läuft das hier? Und dann gesagt, ihr müsst uns versprechen, dass ihr, wenn ihr Arbeitsplätze schafft, dass ihr bevorzugt Leute aus unserer Kommune hier anstellt, weil Curacaví ist eigentlich kein Arbeitsplatz, es ist ein Schlafgemach und die Leute pendeln halt sehr viel. Ist halt eine Zone, wo hauptsächlich Agrikultur betrieben wird, also Landwirtschaft. Da ist dann halt zur Erntezeit ist was los und wenn da keine Ernte ist, dann gibt's da keinen Job. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir natürlich gerne. Und dann, okay, dann helfen wir euch, die Papiere schneller zu beschaffen. Und das war wirklich dann in 7 Monaten, hatten wir alles, was wir brauchten, um loszulegen, von der legalen Seite her. Und die Brauerei eben damals, das hatten wir dann, haben wir lokal bauen lassen, nach unseren eigenen Plänen. Es gab also hier Edelstahlindustrie, gibt's natürlich viel durch die Weinindustrie halt. Und wir haben gesagt, Freunde, wir hätten gerne den Läuterbottich so, oder das Maischgefäß so, das sind die Gärtanks. Und das haben die dann halt so angefertigt nach unseren eigenen Plänen. Das ging auch recht fix. Also wir waren innerhalb von 9 Monaten quasi up and running. Wir hatten aber vorher schon 2,5 Jahre waren wir schon im Markt und haben quasi Contract Brewing gemacht bei einer kleinen Brauerei, die sich damals auch gerade erst gegründet hatte. Und so konnten wir den Markt schon mal ein bisschen austesten, bevor wir große Investitionen getätigt haben. Denn wir hatten immer die Vision, dass sich der Markt so entwickeln wird, dass die Leute mehr Varietät wollen und vielleicht auch bessere Qualität, weil sie auch eben mehr reisen konnten. Man muss ja auch im Kopf haben, dass 1990 ja erst das Militärregime von Pinochet abgesetzt wurde und danach die Wirtschaft sich so ein bisschen freiere Marktwirtschaft erst entwickelt hat. Das ist ja auch noch nicht so lange her, ne? Das ist auch so ein bisschen die Mauer in den Köpfen hier auch. Bist du rechts oder bist du links? Bist du pro Pinochet oder dagegen? Und dazwischen ist ein tiefer Graben und Kommunikation zwischen den beiden Lagern findet wenig statt. Also das Land ist stark gespalten, das muss man auch so sagen. Aber Bierkultur gab es halt nicht. Und dann haben wir gesagt, wenn wir zu früh dran sind, dann kann das auch den Bach abgehen. Und so war es ja auch in Berlin, sag ich mal. Wir haben 1995 mit der Biercompany, da haben sie doch gesagt, habt ihr eine Macke? Was macht ihr denn da alles? Irgendwie Bier mit Kräutern und mit Obst und so weiter. Gibt's da gar nicht, gegen's Reinheitsgebot. Und heute, ja gut, 20 Jahre später sagst du, okay, das hat sich ein bisschen normalisiert, ne? Aber wir waren da auch zu früh dran, natürlich. Und ich sag, wollten wir nicht, dass das nochmal passiert. Also sind wir vorsichtiger rangegangen und gesagt, komm, wir machen das unter Contract. Und wenn das nicht läuft, gut, dann riskieren wir halt nicht so viel Kohle. Und verlieren nicht so viel. Aber nach 2 Jahren haben wir gemerkt, ey, da ist Bedarf, das wächst. und sagen, okay, jetzt können wir auch selber was bauen. Haben dann einen Investor gesucht, also Kohle war immer noch nicht da natürlich, wie das so ist am Anfang bei jedem Imprendimento, wie heißt das, Unternehmensgründung, wenn das eine kleine Bude ist und du hast kein großes Kapital dahinter, dann musst du ja alles, was reinkommt, wird wieder finanziert für den Ausbau und am Ende Geld war niemals da. Und dann haben wir uns halt jemanden gefunden, glücklicherweise auch deutschstämmiger, der gerne Bier trinkt. Und hat gesagt, Jungs, ihr seid mir sympathisch, das Bier schmeckt gut. Ich glaube euch die Hälfte von euren super Plänen und das Wachstum, aber lasst uns das mal machen. Ich will auch keinen schnellen Return hier haben irgendwie. Ich mache das langfristig und macht mal euer Ding. Und der ist dann halt bei uns eingestiegen mit 25% und mit dem Geld haben wir dann quasi die Brauerei gebaut in Kurakawi, die erste Brauerei. Mhm. Damals mit einer Kapazität, also das Sudhaus hat 25 Hektoliter Ausschlagmenge. Wir hatten 4 Gärtanks mit 50 Hektar. Also wenn wir sagen, Turnover von einem Monat, 20.000 Liter im Monat war so die Anfangsgröße. Heute sind wir bei 600.000 Litern im Monat, die wir brauen können und manchmal auch brauen. Also das ist halt stark gewachsen, aber auch nur, weil sich danach noch eine große Firma, eins der größten Weingüter der Welt, Conche y Toro, Casillero de Diablo, vielleicht habt ihr das schon mal gefunden im Supermarkt, das gibt's auch in Deutschland, eine der wichtigsten Weinmarken der Welt, die haben halt eins der nur 3 funktionierenden Vertriebssysteme in Chile, die das ganze Land abdecken. Wie gesagt, es sind 4.000 Kilometer lang. Es ist wie Export, also 2.000 Kilometer nach Norden, 2.000 Kilometer nach Süden. Das schaffst du mit eigenen Mitteln natürlich nicht, mit einem Fuhrpark oder sowas. Da wirst du ja irre bei. Aber wir brauchen jemanden, der das abdeckelt und eben auch die ganze die Rechnungsverfolgung, sag ich mal. Es ist leicht, Bier zu brauen, wenn man weiß, wie es geht. Es ist relativ leicht, Bier zu verkaufen, aber hinterher den Check dafür zu kriegen. Das ist in Chile also die Zahlungs Mentalität, Moral ist erbärmlich und das bricht natürlich jedem kleinen Unternehmer auch das Genick. Der Cashflow, das läuft super und wo ist die Kohle? Ah, der hat mich noch nicht bezahlt. Also du musst jedes Mal wieder sagen, wo kriege ich nochmal Geld her, um wieder Malz zu kaufen, obwohl ich das Geld eigentlich in der Tasche haben müsste, aber es ist noch auf der Straße. Und das hat uns 2-3 Mal wirklich an den Rand der Insolvenz hier auch gebracht. Ich sagte, ey, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Und dann haben wir gesagt, okay, also wir machen noch einen Versuch. Wir suchen uns jemanden, der die ganze Logistik übernimmt und auch das Vertriebsnetz mit reinbringt und dann eben auch die ganze Rechnungsstellung macht. Und wir haben nur einen einzigen Kunden. Ich gebe dir das ganze Bier, du machst den Vertrieb, ein Check alle 30 Tage. Ich kann damit rechnen, kann die Löhne bezahlen, kann Licht und Wasser bezahlen und man schläft ein bisschen ruhiger. Logischerweise wollen die natürlich eine Marge dafür haben, aber das wird dann theoretisch durch wachsendes Volumen dann wieder ausgeglichen. Und so war es denn zum Glück auch. Aber es war also nicht immer ganz einfach. Und 2-3 Mal haben wir auch mit dem Gedanken gespielt, das doch wieder sein zu lassen. Mittlerweile bin ich natürlich froh, dass wir das nicht getan haben.
Ja, und nicht nur du. Also weil ich ja schon viele Leute kennengelernt habe, die eure Biere auch einfach sehr gerne trinken. Und wir haben uns ja zuerst gesehen, zum ersten Mal vor 5 Jahren.
In Valparaiso.
Da waren wir in Valparaiso bei einem Wettbewerb zusammen und haben da auch schon die Bierwelt ein bisschen erkundet. Also super spannende Geschichte. Du hast gerade gesagt, jemand deutschstämmiges, das ist vielleicht noch eine Frage, die sich überhaupt die eine oder andere Hörerin oder der Hörer so stellt,
ja.
Weil du kommst jetzt aus Berlin, also du lernst dann zwar eine Chilenin kennen, aber deswegen spricht man nicht automatisch fließend Spanisch. Also wie ging das so? Bist du da relativ schnell reingekommen oder konntest du das schon? Und wie funktioniert das hier? Also gibt's hier auch Englisch, deutschsprachige, wie auch immer? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also Spanisch, um damit anzufangen, konnte ich nicht, als ich meine Frau kennenlernte. Da haben wir ein bisschen auf Englisch rumgemacht, was bei ihr auch nicht so ganz gut war, aber egal. Und dann, als ich dann beschlossen habe, das war 98, dann war ich halt 2 Mal in Chile, bevor ich beschlossen habe, dann tatsächlich auszuwandern, so ein bisschen zu sondieren, wie das hier aussieht mit dem Biermarkt und so weiter. Und dann habe ich, also einen Monat vorher, habe ich ein bisschen Einzelunterricht genommen und dann hier einfach Learning by Doing. Ich hatte das große Glück, also im Nachhinein hatte ich das große Glück, während meiner Schulzeit empfand ich das als einen Albtraum. Ich hatte von der 5. Klasse an bis zum Abi Latein, so auf dem altsprachlichen Gymnasium, und dachte, wofür soll das denn gut sein? Bueno, dann am Ende habe ich also gemerkt, dass da doch ein paar Neuronen noch funktionierten und ein paar Altlasten aktiviert wurden. Das hat mir dann ganz schnell geholfen, ehrlich gesagt, mit dem Spanischen nicht zurechtzukommen. Der Akzent der Chilenen ist furchtbar. Also ich habe eine Freundin, die kommt aus Barcelona regelmäßig hier rüber, sagt, ich verstehe nichts, Alter. Also es ist kein Hochspanisch, sagen wir mal so. Es ist schon ein arger Dialekt mit vielen Modismen und eigenen Wortschöpfungen, sage ich mal. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber es ging relativ schnell. Meine Frau hatte auch sehr viel Geduld mit mir, hat immer sehr langsam und sehr deutlich gesprochen. So deutlich, dass sie heute sagen, wenn sie mit irgendjemandem spricht, der sie noch nicht kennt, du kommst aus Peru oder aus Kolumbien, du sprichst so deutlich. Ich sage, nee, ich bin Chilenin, verdammt nochmal. Also das ist hier leider dann auch kleben geblieben, dieser Akzent. Aber das ging eigentlich relativ gut. Ich habe da auch wenig Berührungsängste. Ich sage, die werden mich schon irgendwie verstehen mit Händen und Füßen. Und ist mir egal, ob das nun jetzt richtig pronunziert ist oder grammatikalisch richtig. Ich spreche einfach drauf los und dann irgendwie geht's dann schon. Und das hat dann, glaube ich, auch ein bisschen geholfen.
Ja, nee, funktioniert auch gut. Und ich glaube, es gibt ja auch doch die ein oder anderen deutschsprachigen Leute hier. Also Camilo zum Beispiel, wo wir jetzt sind, spricht ja auch Deutsch. Also das ist ja offensichtlich, gibt's da auch viele Auswanderer. Und ich glaube auch von der Brauereigeschichte her war eine der ältesten Brauereien, glaube ich, in Valdivia im Süden.
Genau.
Von Chile, die ja auch eine deutschstämmige Brauerei war, dann durch ein Erdbeben irgendwie zerstört worden ist und so. Aber
genau, Anwander.
Ja, und also das heißt, da gibt's doch tatsächlich viele, viele Verbindungen und ja, vielleicht auch so ein bisschen wie mit Brasilien und Portugal, ne? Dass man sagt, okay, also mittlerweile ist die brasilianische Bevölkerung und Kultur ja größer als die portugiesische eigentlich. Ja. Und auch da entwickelt sich die Sprache natürlich weiter und anders. Und ich merke das immer, wenn ich mit portugiesischen Freunden spreche, dass die sagen, im Fernsehen sehen wir ganz viele brasilianische Filme und verstehen das dann auch nur halb teilweise. Ja. Also schon sehr interessant, wie da auch in selbst in unseren Lebensspannen sich da so tolle Veränderungen einfach auch ergeben, was interessant ist. Aber wir kommen am Ende immer zusammen. Also Kommunikation funktioniert, wenn man will.
Wenn man
und in der Bierwelt will man ja Gott sei Dank meistens.
Ja.
Was mich noch interessiert, ist euer Name. Wie kam denn das zustande? Also Cross ist ja jetzt weder Spanisch noch Deutsch oder was ist das?
Genau, was ist Cross? Ja, also als wir angefangen haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen eigentlich nicht die deutschen Wurzeln, meine deutschen Wurzeln ein bisschen ausschlachten, denn es gab schon im Süden Kunstmann, das ist also die größte Craft-Brauerei, sage ich mal, in Chile, die auch schon in den frühen 90ern damit angefangen habe und heute definitiv Marktführer sind. Aber die haben natürlich diese lange Geschichte, wie du sagst, Valdivia in der Stadt, da war die Anwanta-Brauerei, da gab es deutsche Brauer vor Ewigkeiten und war so ein bisschen mehr traditionell angehaucht. Wir haben gesagt, ey, wir sind ein bisschen jünger, wir können nicht sagen, wir haben 100-jährige Geschichte oder sowas, wollten ein bisschen was Moderneres machen und haben einen Namen gesucht, der auch für Chilenen leicht auszusprechen ist. Ich sage, ey, gib mir mal einen Kunstmann, das haben wir gesehen, Leute haben sich gar nicht getraut, das auszusprechen. Ich sage, gib mir mal das Dunkle aus Valdivia. Aber der als Markenname kam das gar nicht so durch. Also leicht zu merken, leicht auszusprechen, aber mit einer Bedeutung. Und für uns die Bedeutung war, wir wollten halt immer die Sachen ein bisschen anders machen als die lokalen Brauereien. Immer experimentieren, ein bisschen Pioniere sein auch. Und uns niemals, sag ich mal, auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern immer sagen, okay, was können wir besser machen, wie geht's weiter, was ist der neue Trend? Das haben wir so ein bisschen im Blut und das haben wir gesucht. Dann sind wir zu einer Marketingagentur irgendwann gegangen, weil wir selber keine guten Ideen hatten. Und der hat sich das angehört und gesagt, okay, cross, aber mit C, also to cross, das englische Verb, ne? Eben irgendwas überqueren oder kreuzen oder immer weitergehen, eine Grenze überschreiten, whatever. Das war so vom Inhalt, das, was wir gesucht haben. Aber die Marke sah mit dem C ein bisschen schwach aus. Und irgendjemand nach dem fünften Pint hat gesagt, ey, stellen wir doch einfach ein K hin, hört sich genauso an, spricht sich genauso, aber hat mehr Persönlichkeit. Und das war's dann einfach so. Cross ist das. Also immer in Bewegung bleiben, immer ein bisschen aus der Comfortzone raus und Neues suchen. Und deshalb haben wir eben auch dieses Männchen hier, dieser Monito mit dem Bierglas in der Hand, dass diese Zone hier, das Gelbe, ist die Comfortzone. Und mit großem Fuß, bam, brechen wir halt raus und rennen und sagen, was gibt's draußen noch zu entdecken? Attacke, irgendwie, hier kommen wir. Und das sind wir halt, als wir angefangen haben mit der ganzen Energie, sagen, hey, wir rollen den Markt auf. Das war natürlich eine Vision, ein bisschen zu euphorisch logischerweise, aber das haben wir halt so ein bisschen im Blut und es macht Spaß, mir macht am meisten Spaß, neue Rezepte zu kreieren und einfach mal zu gucken, was kann man noch machen außerhalb des Bekannten. Und deshalb, Nomen est Omen so ein bisschen, das hat super geklappt für uns und das ist eben leicht auszusprechen, leicht zu merken. Und das Symbol ist eben auch, wenn du es einmal gesehen hast, sagst du, ah, Cross. Also so ein bisschen wie der, nicht so famose wie der von Nike, aber sag mal, wir haben irgendwann gesagt, wenn wir das Ding irgendwann mal ohne Namen hinstellen, wollen wir auch in 20 Jahren, dass die Leute das trotzdem erkennen.
Ja, ist ein bisschen so wie der Mann von Cantillon. Weißt du, ob du den kennst?
Genau.
Das ist ja durchaus ähnlich. Und also wir werden natürlich das auch in den Shownotes verlinken, sodass ihr das auch euch anschauen könnt, wenn ihr jetzt einfach in den Podcast-Shownotes eben guckt. Da sind alle Links da. Oder einfach in Google suchen, Cerveceria Cross, da kann man sich das dann auch anschauen. Also sehr spannend. Biere, Rezepte, wie war das so? Also habt ihr da dann gesagt, wir setzen von Anfang an eher auf dieses Thema Lager und quasi deutsche Biere oder eher englische? Oder ich meine, was war denn damals so, Anfang 2000er war ja auch die Craft-Bier-Welle noch nicht ganz so.
Da gab es nichts. Ich habe hier angefangen, ein Golden Ale zu brauen, was eigentlich damals war es eher ein Pale Ale. Das hatte also gute mit 40er Bittereinheiten. Das war so eigentlich ein American Pale Ale, würde ich mal sagen, nach damaligen Standard. Und ein Stout. Das war also auch das erste Stout. Gab es beides noch nicht in Chile damals. Ich habe halt bin eher norddeutsche Biere gewohnt. Also Hopfen mochte ich schon immer ganz gerne, mit Jever und Flens und sowas groß geworden. Und damit haben wir angefangen. Und dann habe ich das halt gebraut. Mein Sozius ist immer losgezogen, hat versucht, das zu verkaufen und kam immer zurück. Ah, die Leute sagen, es ist eigentlich ganz lecker und anders, aber es ist viel zu bitter. Und dann musste ich also innerhalb der ersten 1-2 Jahre musste ich ganz schnell merken, dass der chilenische Geschmack also sehr viel mehr auf die Malzseite tendiert. Und Hopfen war damals noch überhaupt nicht aktuell. Also bitter mochte keiner. Hm. Und auch heutzutage ist es immer noch schwierig. Also diese Welle von den IPAs und sowas in den Staaten, das gibt's hier zwar auch, aber es ist wirklich eine Nische in der Nische. Das ist nichts, was massiv hier die Leute hinterm Ofen vorlockt. Also ein bisschen Karamell und süß und dann läuft das irgendwie. Ja. 12, 15 Bittereinheiten und ein bisschen klebrig und dann gib ihm. Also das ist ja, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Muss also die Rezepte auch angleichen und dann ist eben aus dem Pale Ale ein Golden Ale geworden. Das Stout ist immer noch das Stout. Das hatte damals aber noch Kakaoschalen mit drin. Das war also eher ein Chocolate Stout über die ersten 2-3 Jahre. Mittlerweile ist das auch ein bisschen abgewandelt. Hat jetzt einen Schlag Haferflocken drin. Also hat immer noch so ein bisschen mehr die cremige oder an der Grenze zu einem Porter oder einem Sweet Stout. Also ist kein klassisches Irish Dry Stout. Damit haben wir angefangen. Die ersten 3-4 Jahre gab es nur Golden und Stout. Dann haben wir einen Pilz rausgezaubert irgendwann. Aber Pilz seid ihr nicht, weil Pilz war hier. Der Markenname eines Industriebiers, was eigentlich nur mal Bauarbeiter getrunken haben, also nicht sehr Pilsner, aber so wirklich das ordinärste Bier wurde. Und da haben wir gesagt, in Europa ist aber Pilz eigentlich so der Champagner des Lagers irgendwie. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal die Leute ein bisschen umzuerziehen und sagen, hey, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ihr kennt. Und haben erstmal damals allerdings noch ein klassisches tschechisches Pilz gebaut, wo wir gesagt haben, okay, mit dem Bittern und so, vielleicht nicht so ein bisschen mehr Malzkörper. Das Pilz hat mittlerweile 4-5 Metamorphosen durchgemacht, ist aus einem tschechischen dann zu einem chilenischen Pilz geworden, dann zu einem German Pilz und mittlerweile ist es, ja, weiß ich nicht mehr, was es ist, aber wir haben jetzt halt die letzten Male Hopfen getauscht. Also früher war es Saaz und Tettnang, Magnum, die alte Schule, jetzt haben wir das fast alles rausgeschmissen, jetzt ist es Loral und Centennial seit 2 Monaten erst.
Spannend.
Hat einen kleinen Twist mehr in die amerikanische Richtung, aber halt immer trinkbar. Also für mich das Ziel ist immer, super trinkbare Biere zu machen. Das ist also bei allem, was ich mache, auch wenn das Bier 9 oder 10 Umdrehungen hat, dass du trotzdem Lust hast, 2 oder 3 zu trinken. Also dass das nicht irgendwie nach einem halben Glas sagst, oh, ich kann nicht mehr, gib mir was Leichteres. Dass das halt harmonisch ist, dass alle Rohstoffe ihre Bühne haben, aber eben harmonisch zusammenleben und dass du sagst, lecker, ich will noch eins. So, das ist halt mein Ziel immer bei allem. Ich denke mal an den Verbrauchern, wir wollen ja auch Bier verkaufen und keine Museumsbrauerei sein.
Ja.
Damit haben wir angefangen. Pilz war das dritte. Dann haben wir das erste Mal ein Saisonbier gemacht. Gab es in Chile auch nicht. Dann haben wir den Maibock damals rausgebracht. Das war 2010 etwa. Und haben gesagt, das machen wir nur im Mai. Mai bis Juli, August, genau wie in Deutschland. In Deutschland ist es halt Frühlingsbier. Hier ist es dann Herbstbier. Wir sind ja genau umgekehrt. Aber passt ja auch. Das erste Startbier der kälteren Jahreszeit. Das fanden die Leute dann aber irgendwann so lecker, sagen, ey, könnt ihr das nicht das ganze Jahr machen? Und so ist der Maibock dann also auch in das klassische Portfolio mit reingerutscht. Und ist immer noch dabei und hat ja vor wenigen Monaten beim World Beer Awards erstaunlicherweise, auch für mich immer noch unbegreiflich, World's Best Maibock gewonnen bei der Konkurrenz, die es gibt. Also das war auch ein bisschen wow. Schöne Überraschung, sage ich mal so.
Ja, auf jeden Fall. Und hat, nur um das kurz einzuwerfen, tatsächlich gegen direkt sozusagen den deutschen, in Anführungsstrichen, Konkurrenten gegen Rittmeier Maibock knapp verloren im Finale. Ich war dabei.
Du Auge, ja, super.
Also ich meine, wir wussten natürlich zu dem Zeitpunkt nicht,
was ist was,
aber das war schon wirklich spannend. Das war ja dieses Jahr in England eben wieder die große Verkostung und fand ich sehr interessant, weil das ist selten, dass du von einem hellen Lager, auch von einem starken hellen Lager, so ein hohes Niveau bekommst. Also völlig zu Recht auch.
Ja,
also
danke.
Super.
Ich habe dir auch was mitgebracht nochmal.
Ah. Das ist sehr gut.
Im Hotel. Ja, und dann der große Durchbruch gleich, glaube ich, bei uns, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen mit den Rezepten, kam dann mit dem 5. Bier. Als wir 5 Jahre alt wurden, haben wir gesagt, also statistisch gesehen, 80% der Firmenneugründungen erleben das 5. Jahr eigentlich nicht. Und 80% der 20%, die noch am Leben sind, haben eine gute Chance, dass sie auch die 10 Jahre noch erleben werden. Also haben wir gesagt, das ist ein Grund zum Feiern. Wir sind noch da und vielleicht werden wir noch älter. Haben wir gesagt, machen wir doch eine Party und laden alle Leute ein, die uns geholfen haben, bis zu diesem 5. Jahr zu kommen. Also Freunde, Familie, logischerweise auch Lieferanten, Kunden. Alle, die an diesen Traum damals gedacht haben und uns dabei geholfen haben und gesagt haben, ey Jungs, ihr macht das schon. und haben gesagt, wie können wir uns denn bei den Leuten erkenntlich zeigen, wie können wir denen denn danken? Und haben gesagt, komm, lass uns doch mal einfach ein Spezialbier machen, nur für die, kleiner Sud. Und zu der Zeit, da Chile ja auch ein Weinland ist, war gerade eine große Welle von Weinen, die also starkes Vanille, Karamellaroma aus amerikanischer Eiche hatten. Dann haben wir gesagt, lass uns doch ein Bier machen, was so ein bisschen diese Idee aufnimmt. Dann haben wir also ein starkes Brown Ale, also gar nicht richtig auf irgendeinen Stil zugeschnitten, gemacht. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben gesagt, ey, wir gucken einfach mal, was haben wir denn im Lager für die anderen vier Biere. Und von jedem Malz schmeißen wir was rein, von jedem Hopfen schmeißen wir was rein. Die erste Version war sogar mit Ale und Lagerhefe zusammen. Wow. Wir haben also alle Zutaten aus den ASD bekommen. Wir machen ein Resümen, das ist das fünfte Bier und da muss alles drin sein von den anderen vier. Und dazu eben noch ein bisschen Holz. Und das haben wir dann halt in Champagnerflaschen gefüllt, im schönen Etikett. Und als die Party zu Ende war, haben wir gesagt, ey, danke für alles. Hier ist eine Flasche für dich, nummerierte Edition. Ciao, das war die Idee. Und dann kam danach irgendwie, ey, ich habe das getrunken, eigentlich sehr lecker, kann ich da noch mehr haben? Ne, gibt nicht mehr. Dann rief noch einer an und sagt, na gut, dann machen wir noch ein bisschen nur für die Kumpels. Und dann einer von den Kumpels hat irgendjemand eingeladen, der hat ein Restaurant gehabt, sagt, boah, das ist doch super mit dem Fleisch und so, das kann man ja gut kombinieren, ist auch ein gastronomisches Bier. Und dann wuchs das von ganz alleine, wir haben niemals Werbung für dieses Bier gemacht, 7,2 Umdrehungen, holzgereiftes Starkbier. Mittlerweile ist es Nummer 2 bei uns im Verkauf, also Golden Ale ist Nummer 1, Cross Cinco ist Nummer 2. Und war halt das erste Bier in der Champagnerflasche in Chile. Das gab es vorher nicht, das erste holzgereifte Bier. Das war so ein bisschen, wow, was ist das denn? Und dafür haben wir, glaube ich, auch viele Leute aus der Weintrinker, die sonst kein Bier trinken, mit ins Boot geholt und sagen, oh, das ist ein Bier, das könnte ich auch trinken. So, und dann, das war so ein bisschen der Durchbruch. Viele Leute kennen uns wegen des Cross Cinco, weil das immer in der Erinnerung so ist, wow, das war so das erste Ding, was ich getrunken habe, sagte, wow, das ist was anderes. Ja, und mittlerweile haben wir ein festes Portfolio von 11 verschiedenen Bieren, ein bisschen all over the place, ein paar deutsche Rezepte, Englisch. Ich bin ein großer Fan der englischen Küche, also Bierküche natürlich. Und eben auch ein paar experimentelle Sachen, ja, auch was amerikanisch natürlich. Wir haben so kein Hazy IPA, aber ein Hazy Lager. Mhm. Ja, weil wir so spät dran waren mit dem Hazy-Trend und ich habe mich dagegen gewehrt. Ich sagte, warum soll ich mich anstrengen, ein extra trübes Bier zu machen? Also Zwickelbier, Kellerbier, nichts dagegen. Aber jetzt da noch irgendwie Proteine mit reinschmeißen, das war mir nichts. Habe ich mich also mit Händen und Füßen gegen gewehrt und irgendwann gesagt, ey, du musst das jetzt aber machen. Und sag, okay, dann machen wir was anderes. Wir können ja nicht das 5 Jahre später sagen, ey, Cross hat jetzt aber auch ein Hazy. Super, ja, wie innovativ seid ihr denn? Sag, dann sind wir halt die Erste, die ein Hazy-Lager machen. Und dann haben wir das halt mit einer also heute werden viele würden vielleicht auch sagen Cold IPA. Mhm. Aber Hazy-Lager hörte sich ein bisschen cooler an. Das funktioniert ganz gut. Wir haben ein IPA Pomelo, also mit Grapefruit. Auch beim World Beer Cup dieses Jahr Gold gewonnen. Auch sensationell für uns in der Kategorie. Das machen wir also auch seit 3-4 Jahren. Also wir haben Bier mit roten Berries mit drin. Das ist so mehr für die Einsteiger super süß. Ich kann es persönlich nicht trinken, aber in Chile kommt das gut an. Leute, die kein Bier trinken, sagen, es schmeckt ja wie ein Saft. Genau. und so experimentieren wir ein bisschen. Wir haben ein Scotch Ale mit drin, wie gesagt, Maibock, Pilz, was haben wir noch? Das Cross 5. Jetzt komme ich ja gerade ins Grübeln. Jetzt haben wir so ein Hoppy Ale, ein recht leichtes. Wir haben ein Amber Ale, fast ein Mild, würde ich sagen. Jetzt, und ja, kommt immer was Neues. Wir haben mittlerweile auch 8 eigene Kneipen oder Restaurants, sag ich mal, mehr als Kneipen, wo wir halt auch ständig neue Biere ausprobieren in kleineren Mengen. Dadurch haben wir natürlich einen Focus Group umsonst, sag ich mal, wo Leute sagen, ey, für mehr davon? Nee, das passt mir überhaupt nicht. Haben gerade auch einen Imperial Stout mit Kaffee wieder gemacht und Vanille. Nichts super anderes, aber lief super. West Coast Pilz haben wir gerade in die Dose gebracht. Zum Oktoberfest kommt jetzt ein klassisches Helles. Sowas. Also wir spielen immer, es gibt immer 3-4 Mal im Jahr, machen wir auf jeden Fall was Neues.
Also spannend. Also es macht doch total Spaß, dir einfach zuzuhören, weil man einfach merkt, wie sich die Dinge so im Kopf zusammensetzen, dann in die Tat umgesetzt werden und am Ende eben im Glas landen. Das ist einfach wunderbar so zu hören. Apropos so neue Trends, wie sieht's bei euch im Thema alkoholfrei aus? Ist das in Chile auch ein Thema oder alkoholarm? Und habt ihr euch dem auch schon gewidmet oder wie schaut das aus?
Sehr gute Frage. Also logischerweise verfolgen wir alles, was auf dem Markt so passiert. Und das ist natürlich die Kategorie, die, glaube ich, in Zukunft am stärksten möglicherweise wachsen wird. Alle Prognosen sagen das. Und in Chile gibt es einen leichten Trend in die Richtung. Also wenn wir in den Kneipen haben wir natürlich alkoholfreies Bier aus der Flasche. Es gibt ja logischerweise eine ganze Menge auf dem Markt. Und das läuft jedes Jahr mehr. Also wir sind genau in diesem Augenblick dabei, zwischen Oktober und Dezember ziemlich viele Proben in die Richtung zu machen. Wir haben also schon ein bisschen vorgebraut, haben ein bisschen geguckt. Ich hatte bisher, mir fehlte ein Element, also alle Hefen, die wir ausprobiert haben und alle Versuche laufen darauf hin, halt Bier mit gestoppter Gärung zu machen oder mit einer Hefe, die eben Maltose negativ ist. Wir haben nicht das Geld im Augenblick, jetzt uns eine Entalkoholisierungsanlage hinzustellen. Und bei den Bieren, die ich getrunken habe, der Alkohol ist ja nicht nur Alkohol, sondern ist eben auch Geschmacksträger und auch Struktur. Und die Biere schmecken für mich immer ein bisschen leerer. Also jetzt gibt's ja diese neue Hefe von Lallemand, Lona, wo ja auch Sierra Nevada jahrelang rumgedoktert hat und nie was rausgebracht haben und gesagt haben, das war der Mosaikstein, der uns noch gefehlt hat, mit ihrem Trail Pass Golden und Trail Pass IBA. Super leckere Biere beide. Und da geben wir jetzt also ziemlich einen Fokus drauf und wollen eigentlich bis Mitte nächsten Jahres was auf dem Markt haben. Logischerweise nicht einfach nur ein Lager, sondern eben auch was für den Craft-Bier-Trinker, ein bisschen mehr Körper und Geschmack, ein bisschen mehr Persönlichkeit. Erstmal nur mit einem Bier und dann gucken, ob das nicht eine Familie wird. Aber strategisch ist es essentiell, möglichst schnell was zu haben, brauchen wir im Portfolio auf jeden Fall.
Also. Ja, und das ist ja auch cool. Und ich, also was ich schön finde, ist, letzten Endes trifft es ja doch auch wieder den Kompetenzkern eines Brauers, weil er einfach in der Lage ist, eben Getränke herzustellen, je nach Kundenbedarf sozusagen. Und ich glaube auch, also was man in Deutschland auch merkt, dieser Trend ist auch da, zum Beispiel verschiedene Verfahren anzuwenden und die Biere dann zu blenden. Weil man einfach bei verschiedenen Verfahren verschiedene Vor- und Nachteile hat und wenn man das entsprechend dann ergänzt, dann erhebt sich da auch wieder einiges auf und man kann dann am Ende ein besseres Produkt haben. Also spannend, da freue ich mich schon, wenn ich das nächste Mal da bin, kann ich es dann ja vielleicht probieren.
Auf jeden Fall, wenn nicht, ich dir.
Beziehungsweise wenn die Hörerinnen das hier hören, dann ist es schon da, weil wir haben ein bisschen Vorlauf. Also gesendet wird es wahrscheinlich im Januar oder so. Dementsprechend, also spannend, das auf jeden Fall verkosten. Was ich mich auch noch gefragt habe, du hast vorhin so ein bisschen von den Rohstoffen erzählt. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Also weil die Hallertau ist weit weg, das Yakima Valley ist weit weg, Neuseeland ist weit weg. Wie macht man das hier mit, also Hopfen sowieso, frischer Hopfen, dieses Thema, aber auch natürlich letzten Endes Malz und so. Also insgesamt die Rohstoffthematik, wie, also ist es, hat sich's verändert im Laufe deiner Zeit und wie geht man da so ran?
Ja, also als ich hier ankam, gab's nix. Es gab eine kleine Brauerei in so einer Disco, da war ein Spanier, der importierte selber Nottingham Ale. Das war die einzige Hefe, die du hier bekommen konntest. Malz, es gibt also eine Melzerei in Chile mit zwei Standorten. Die hatten damals ein Pilzmalz, ein angeblich Karamellmalz, aber das war eigentlich nur ein getoastetes Pilzmalz. Also ein bisschen Wasser rauf und dann nochmal geröstet, leicht angetoastet, was auch keiner benutzte von der Großindustrie. Und das Malz für das Stout, das mussten wir uns selber rösten damals. Also Pilzmalz angefeuchtet in so einer Kaffeeröstung mit Direktbefeuerung, haben wir uns dann halt die Säcke da, die wir brauchten, dann selber geröstet. Es gab nichts. Hopfen haben wir auch direkt importiert, damals über Hopfsteiner noch und Spezialmalze. Wir waren die Ersten, die in Chile angefangen haben, Weiermann zu importieren damals. Es ging ein paar Jahre, da mussten wir halt irgendwann ganze Container importieren, was dann für uns quasi der Jahresbedarf war oder ein bisschen mehr, das war so zu viel. Und dann habe ich mir einen Zulieferer hier aus der Weinindustrie geschnappt, habe den mit auf die Brau genommen, habe den Sabine Weiermann vorgestellt, sagte, ihr müsst mal kurz reden miteinander. Du machst jetzt den Import bitte und wir kaufen dir das ab, aber eben chargenweise, wie wir es brauchen. Und der Biermarkt wird wachsen natürlich und du hast noch ein paar andere Kunden. Der wollte eigentlich nichts mit Bier machen. Am Ende haben die sich dann so durchgerungen, ist mittlerweile der lizenzierte Weiermann-Importeur hier. Und dann fing das an, so ein bisschen besser zu werden. Dann kam Hopfen dazu. Mittlerweile gibt es 3 oder 4 Händler, die quasi alles abdecken, vom Edelstahlfass über alle Rohstoffe und noch ein paar andere Sachen, Enzyme, Klärungsmittel und so weiter. Also heute ist es ein Luxus, du kriegst alles, was du irgendwo auf der Welt auch kriegst, Hopfen aus Australien, aus Deutschland, von den Staaten, Englisch, egal, verschiedene Hefesorten, so. Das war damals nicht so. Das war also, ich werde jetzt demnächst mal nachbrauen, einfach aus Spaß, unsere ersten beiden Rezepte, wie sie damals waren. Das Golden Ale, was damals ein Pale Ale war, hatte 2 Malze drin und Chinook-Hopfen, das war einer, der einzige, den ich gefunden habe, mit niedrigem Kohumulon-Gehalt, das ist unter 20% oder 22. Ich sagte, den nehme ich mal und der war also, das war auch der einzige Hopfen, den wir hatten. Das war sowohl für Bittere als für das Aroma. Und wie gesagt, das waren knackige 45 IBU damals und so. Das will ich mal machen und das dauert eben auch. Ja, mit den 3 Malzen, mit dem handgerösteten und ein bisschen Kakaoschalen drin. Und that's it. Also es waren andere Zeiten, war natürlich auch spannend, aber es hat sich sehr gut entwickelt hier und mittlerweile ist es hier genau wie überall auf der Welt, sag ich mal.
Gibt es hier, also wenn man überlegt, das Land ist ja eben so lang, also müsste es doch eigentlich auch Orte geben, wo man Hopfen anbauen kann. Gibt es mittlerweile sowas?
Gibt es tatsächlich. Wir sind sogar in einer Region, wo also der erste chilenische Hopfen angebaut wurde. Es war eine Brauerei damals hier in Temuco, die hieß KAF, K-A-F. Und mit der ersten Ernte von ihnen haben wir ein Collaboration Wet Hop Ale gemacht. Aber wow. 2007 muss das gewesen oder 2008, wenn mich nicht alles täuscht. Haben sie also hier am Tag davor geerntet, dann alles auf den LKW geschmissen, hochgefahren nach Kuakavi. Wir hatten das schon fertig, dass so wenig Zeit wie möglich vergeht wegen der Oxidation. Und dann genau zum Whirlpool waren sie dann da. Das waren die Pioniere hier. Die haben aber, weiß ich, einen halben Hektar gehabt vor der Haustür. Mittlerweile gibt's verschiedene Initiativen. Es gibt also, aber in total in Chile gibt's heute 15 Hektar Hopfen, die angebaut werden von 5 verschiedenen Projekten. Mhm. Das größte Projekt ist im Lago Ranco, noch ein bisschen weiter im Süden. Lupulus Waymen heißen die. Das sind die einzigen, die das für mich richtig machen, weil alle denken, hier, ich baue den Hopfen an und listo. Das Problem ist halt, wie alle wissen, ja, was mache ich denn dann? Irgendwie dann irgendwann kommt die Ernte, da habe ich sehr wenig Zeit, den Hopfen zu ernten, zu trocknen, schonend zu trocknen. Mhm. Und dann halt muss der natürlich auch vermahlen werden und dann unter sauerstoffarmen Bedingungen oder frei in Tüten verpackt werden und so weiter. Also die Technologie, die man einfach dafür braucht, die Maschinerie, ist ja eine Rieseninvestition und das rentiert sich halt nicht bei kleinen Mengen. Ist also noch in den Kinderschuhen, aber die haben investiert, zwar gebrauchtes Equipment geholt aus Idaho, irgendwas aus Deutschland auch, Erntemaschinen, Pelletiermaschinen, die machen das super, verdienen im Augenblick leider noch kein Geld damit, aber sind super enthusiastisch und die haben eben angefangen mit chilenischem Hopfen, sage ich mal. Mhm. Der ist ja nicht natürlich hier angebaut worden, aber es gab, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich kann dir da mal noch ein Ding geben, also vor 1910 gab es in Chile auch schon mal über 300 Brauereien. Mhm. Ich habe so ein Poster, wo Etiketten sind. Also jeder kleinere Ort, wie heute vielleicht in Franken oder so, hatte 2-3 Brauereien. Das war normal. Sehr viele Deutschstämmige dahinter, aber auch ein paar Engländer, Iren und so weiter. Es gab also alle Bierstile, die heute craftmäßig aktuell sind, die gab es damals schon. Dann gab es einen riesen Konzentrationsprozess, verschwand alles, war alles in ein oder der Hand von 2 großen Brauereien. Und jetzt gibt es halt diese Renaissance, das ist ja immer dieses Ziehharmonika-Prinzip, ne? Das geht immer auf und zu. Egal. Und damals haben eben viele auch Hopfenpflanzen mitgebracht aus Deutschland. Und es gab hier Hopfengärten, die dann halt geschlossen wurden im Zuge dieser Konzentration. Und dann sind die Pflanzen verwildert und haben sich eben auch hier ans Klima und an den Boden angepasst. Und sich genetisch auch ein bisschen verändert. Und dann gab es 3 Sorten, die haben die also versucht analysieren zu lassen in Labors, sowohl in England als auch in den Staaten. Und die haben gesagt, also hat wahrscheinlich irgendeinen Ursprung in der Hallertau, aber da ist auch ein bisschen Cascade noch mit dabei. Keine Ahnung, was das ist. Du hast da was ganz Eigenes. Das Problem bei den Dingern ist, unglaublich wenig Ernte pro Hektar, sehr sensibel gegenüber, sag ich mal, Klimaveränderung und in Alpha-Werte von 1,5 bis 2, 2,5. Aromatisch super interessant. Wir haben also ein Bier, unser Cross 15, zum 15. Jahrestag haben wir ein Bier gebraut, was nur mit chilenischen Zutaten gemacht wurde. Chilenischer Hopfen, eine Wildhefe, die von einem Apfelbaum hier aus der Gegend gekratzt wurde, und eben nur chilenische Malze. Und das hat auch sofort eine Goldmedaille gewonnen hier bei der Copa Cerveza de los Americas und auch Best of Show damals. Leider war diese Hefe eine Diastaticus-Hefe, was wir nicht wussten. Die hat sich dann auch ein bisschen verbreitet in der Brauerei. Das hat dann fast 2 Jahre gedauert, bis wir die dann eliminiert hatten. Also das war aromatisch genial. Mango, Maracuja, wie sagt man dazu, Ananas und so. Also irgendwo zwischen Brett und Diastaticus eine ganz wilde Geschichte. Super lecker Bier. Und dazu haben wir noch Traubenmost dazu gegeben von Pisco, von einer Pisco-Traube.
Wow.
Großartiges Bier, hat riesen Spaß gemacht, aber wie gesagt, mit der Hefe haben wir uns ein bisschen vergriffen, da waren wir nicht genau genug bei der Analyse. Aber also es gibt Hopfenprojekte und genau hier der Organisator dieses Kongresses, weswegen wir gerade hier sind, Luis, ist dabei, ein Projekt aus dem Boden zu stampfen, um hier großflächige Hopfen anzubauen mit Staatsmitteln. Es gibt ja so Zuschüsse offenbar. Der ist da ganz wild hinterher. Und mal gucken, ob da was draus wird. Also klimamäßig geht's, denn auf der anderen Seite der Kordillere in Argentinien gibt's ja große Hopfenanbaugebiete. Und es würde schon passen.
Ja, also spannend, werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Da waren jetzt schon wieder ganz viele Anknüpfungspunkte. Mal schauen, wie lang dieser Podcast noch wird. Aber wo du gerade über die Hefe sprichst, es gibt ja diese Eubayanus-Hefe, die man vor 10 Jahren oder irgend sowas eben in Patagonien gefunden hat, wo man eine Zeit lang gedacht hat, es wäre so das Missing Link, was die Lagerhefe angeht.
Die Argentinier wollten das so haben.
Genau, es war nur nah dran, fast sozusagen, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall natürlich eine super spannende Hefe. Ja. Und es gab ja dann auch große Brauereien, die was damit gemacht haben. Camilo hier macht auch ein Bier damit, mit einem ganz tollen Aromaspektrum. Wie hast du das so erlebt? Du warst ja dann damals hier.
Ja, also ich hatte immer meine Zweifel, weil irgendwie die historische Linie konnte ich nicht so richtig verfolgen, wie das denn von hier nach Europa gelangt sein soll und dann dort schon 500 Jahre, sag ich mal, vor der reellen Kontaktzeit, sag ich mal, schon in irgendwelchen bayerischen Klostereiskellern gelegen haben soll. Das war mir nie ganz klar. Am Ende kommt es ja wohl offenbar auch vom Tibet irgendwie, ne? Da ist die genetische Übereinstimmung ein bisschen höher. Aber egal, aber natürlich interessant, wie diese Hybridisierung in der Natur stattgefunden hat. Und damit, wir haben auch damit gebraut damals. Und ich glaube einfach, dass irgendwas, dass etwas, was noch nicht voll ausgenutzt wird, ist eben die Vielfalt der mikrobiologischen Flora hier. Sowohl Bakterien als auch Hefen. Es gibt also hier seit langem die Diskussion intern von den chilenischen Brauern, was ist denn ein chilenisches Bier? Also heute kopieren wir halt Stile, die es von überall her gibt, aber wir haben nichts Autochtones dahergebracht, wie in Italien Grape Ale zum Beispiel, wäre natürlich Klassiker zu sagen, okay, ist auch ein Weinanbauland hier, es ist groß, dafür bekannt. Aber gut, dann wäre es halt ein Chilean Grape Ale, auch nicht so innovativ. Also wo können wir denn was haben, was es sonst nirgendwo gibt, was aber eben auch ein leckeres Bier ist, was die Leute haben wollen. Du kannst natürlich was super Exotisches zusammenbauen. Hey, das ist das super Chilean Ale, da ist das und das drin. Gut, aber wenn es die Leute nicht saufen wollen, dann warum mache ich das denn? Also nur um Bejota CP irgendwann mal einen Stempel zu haben, wie Argenta IPA oder was, verstehe ich auch bis heute nicht, aber egal. Und das ist die Diskussion. Was ist der Punkt, der uns fehlt? Und ich glaube, dass da vielleicht in der Mikrobiologie vielleicht noch ein Schatz liegt, den noch keiner gehoben hat. Und wie gesagt, also diese Hefe, die wir damals benutzt haben, war fantastisch vom Aroma her. Und vielleicht muss man da auch ein bisschen rumhybridisieren oder so, um das ein bisschen zu domestizieren. Und da gibt es bestimmt noch andere Sachen. Es gibt hier eine, vielleicht hast du die auch mal kennengelernt, Victoria Lobos, Vicky Lobos, Patagonian Yeast, eine Biotechnologin, die sammelt Mikroorganismen quasi, wo immer sie hingeht, hat sie hier Abstrichröhrchen dabei. so wie Louis de Finet bei Brust oder Keule mit seinen Fläschchen. Und die hat mittlerweile so eine Bank von über 400 chilenischen autochthonen Mikroorganismen angelegt, von denen sie halt versucht, welche sind für Gärzwecke geeignet, welche sind kultivierbar, welche kann man auch wieder ernten natürlich und so weiter, bringen also wünschenswerte Eigenschaften mit. Ich glaube, da wird noch einiges passieren, hoffentlich in nächster Zukunft. Also da sehe ich ein Riesenpotenzial und da traut sich halt noch keiner so richtig ran, weil das Risiko natürlich auch nicht unerheblich ist.
Das stimmt, ja, wobei man halt sagen muss, wir haben im Podcast auch schon mehrere Folgen gemacht mit den Weinstefanern, den Hefejägern, die dann wirklich überall auf der Welt unterwegs sind und teilweise in uralten Kellern oder in irgendwelchen Urwäldern oder sonst irgendwo eben auf die Suche gehen oder teilweise bis nach Ägypten in irgendwelche alten Kammern fahren und so. Ja. Also wo man einfach merkt, okay, das ist einerseits super spannend, weil die Hefe einfach auch ein Lebewesen ist, was viel ab kann. Also das heißt, die hält sich auch eine Zeit lang und so. Und aber dann halt auch ein Riesenpotenzial hat. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, war eben, dass der Martin Zahnko zum Beispiel von Weinstefan auch eben erklärt hat, dass die Hefe diese Aromen ja so eine Art Kommunikation nutzt. Und das ist ja auch spannend, also dass das eben nicht so aus Spaß ist oder so, sondern dass eigentlich in der Natur da wirkliche Vorgänge eben stattfinden, die aromatisch übersetzt oder umgesetzt werden. Und das nutzen wir dann praktisch in der Bierwelt für unsere Zwecke so ein bisschen aus. Und also wirklich, wirklich spannend, was da alles geht. Und ich muss sagen, so ein bisschen nehmen wir diesen Faden ja auf. Also wir machen hier ja ein Collaboration Brew, was auf der einen Seite so ein bisschen auf mich in Anführungsstrichen anspielt, weil wir halt gesagt haben, wir machen ein Rauchbier. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch gesagt, wir versuchen so ein bisschen lokale Ingredienzien mit reinzubringen, indem wir Merken benutzen, was ja im Grunde, ich sage jetzt mal so flapsig, so eine Art gemahlene Chilischote ist. So, also jetzt wirklich also aus der deutschen Perspektive.
Aber immer ein spezieller Chili.
Ja, natürlich, ein spezielles Dings natürlich und auch gibt es auch in verschiedenen Varianten. Wir waren heute auf dem lokalen Markt und haben da ganz, ganz viele, zig verschiedene Varianten eben durchprobiert. Verschiedene Mahlgrade, würde man vielleicht sagen. Ja. Verschiedene Versetzungen mit verschiedenen anderen Kräutern und Gewürzen und so. Und das ist ja also in der Küche sowieso, also ich mag sehr gerne auch scharfes Essen und dementsprechend ist der Merken für mich sowieso etwas, was ich auch vor 5 Jahren schon toll fand. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das in dem Bier so ein bisschen auswirkt. Und du hast ja von Anfang an gesagt, du hast jetzt auch mal diese Grenzen, die man in Deutschland im Bier doch viel setzt, bewusst schon immer überschreiten wollen. Aber was würdest du jetzt zum Beispiel, wenn Hobbybrauer zuhören, denen so sagen, wenn man so mit Gewürzen experimentiert, gibt's da so Königswege oder gibt's so Sachen, die man auf jeden Fall nicht machen soll oder wie, was macht man da?
Also bei Gewürzen, sag ich mal, immer große Vorsicht. Manchmal ist der Effekt also doch intensiver, als man so denkt. Ich habe mich da so mehrfach auch selber vertan, deshalb kann ich also aus Erfahrung sprechen. Speziell, wenn es um Kardamom oder sowas geht, irgendwie da mit einem kleinen bisschen, also nicht mal ein halbes Gramm pro Liter oder deutlich weniger, hat man manchmal einen ziemlichen Effekt. Also ich würde immer erstmal Versuche machen, im kleinsten Maßstab, vielleicht Siphon mal abfüllen und verschiedene Dosen oder Dosifizierung ausprobieren, mit verschiedener Kontaktzeit natürlich auch. Und was du ja auch vorgeschlagen hast, was wir jetzt hier wahrscheinlich auch machen werden, ein guter Approach ist immer, vielleicht einfach einen Alkoholauszug zu machen. Dann hat man halt, kann man sagen, wie viel Tropfen davon mache ich rein, aber dann, wenn es zu viel wird, ansonsten, das, kriegst du ja nie wieder raus. Du kannst immer mehr dazugeben, aber du kriegst es nie raus. Also wenn man irgendwas macht und du möchtest das entweder beim Kochen schon dazugeben oder in der Gärung, in der Lagerung, dann erstmal mit weniger ist mehr und dann am Ende, wenn es nötig ist, dann dosierst du halt noch ein bisschen was drauf. Aber immer erstmal Versuche fahren bei egal welcher unbekannten Zutat, würde ich mal sagen. Mhm. Ansonsten kannst du halt den ganzen Sud versauen und dann musst du verschneiden und am Ende kippst du es doch weg. Also ich sage mal, wenn du ein Bier hast, was nicht schmeckt oder was irgendeinen Fehler hat, lieber wegkippen, als das zu mischen. Ein bisschen schlechtes Bier mit viel gutem Bier produziert nur viel schlechtes Bier. Also das ist als kleiner Tipp nur. Also manchmal muss man halt sagen, nee, das ist nicht, weg damit. Und ja, dann geht's weiter.
Also Mut zum Risiko und zum Experiment.
Das auf jeden Fall.
Ja, vielleicht abschließend so ein bisschen, wenn wir jetzt Hörerinnen haben und Hörer, die sagen, ja, spannend, würde ich gerne mal besuchen, komme ich mal nach Chile, schaue ich mir an. Was würdest du denen so ein bisschen empfehlen? Also wo kommt man an, wo kann man so biermäßig was entdecken? Wie kommt man bei euch? Kann man da Touren machen, wie auch immer, dass du es da so ein bisschen mitnimmst? Was sollten Leute auf ihren virtuellen Reiseplan so ein bisschen draufschreiben?
Okay, also es gibt ein, werde ich dir nachher mal schicken, es gibt also ein schönes Buch über so eine Art Reiseführer für bierbegeisterte Menschen, auch für Chile, wo die Brauereien sind, die man auch besuchen kann, die vielleicht einen Taproom haben oder einen Biergarten. Da gibt es mittlerweile einen Führer drüber. Normalerweise kommt man ja in Santiago an, mittlerweile wird aber auch im Süden, in Concepción gibt es jetzt auch einen internationalen Flughafen. Das wird, glaube ich, demnächst auch der Flughafen für die Leute sein, die vielleicht nach Patagonien wollen. Man muss nicht mehr über Santiago gehen. Aber logischerweise gibt es die höchste Konzentration an Bieren und auch an Spezialbierkneipen, sag ich mal, in Santiago, weil das eben auch die bevölkerungsreichste Stadt ist. Da würde man ankommen. Beste Reisezeit, würde ich mal sagen, ist jetzt ab Ende September bis vielleicht Ende Februar, sag ich mal. Das ist also Frühling, Sommer. Wobei hier die Jahreszeiten ein bisschen gepresster sind. Also der Frühling ist vielleicht einen Monat lang oder anderthalb und der Herbst auch. Ansonsten ist der Winter recht lang und der Sommer auch. Aber der Winter hier ist auch nicht mehr so wie früher. Also man kann im Grunde das ganze Jahr über eigentlich ganz gut hierher reisen. Man muss eben sich über die Entfernungen klar sein. Ich will mal, wenn ich nach Chile komme, will ich den Norden und den Süden sehen. Das sind 2000 Kilometer nach oben und 2000 in den Süden. Muss man also ein bisschen Zeit mit einplanen. Eben, aber landschaftlich ist das irre und es ist eigentlich ein Land für mehrere Reisen. Also wenn man nicht nur die klassischen Fotoshoots machen will, so ich gehe mal kurz in die Atacama, das Foto, morgen geht's dann dahin und das ein bisschen näher kennenlernen will, vielleicht auch das Umland ein bisschen mal den ausgetretenen Pfad verlassen will, ist es ein Land, wo man mehrmals herkommen kann und auch mehrmals 3-4 Wochen verbringen kann, ohne sich zu langweilen. Also kulinarisch leider nicht so interessant. Die chilenische Küche ist sehr sparsam mit Gewürzen, Salz, Pfeffer eigentlich, Salz und Zitrone ist eigentlich und eben Merken vielleicht, wenn man Glück hat. Und das ist es. Viel Eintopf, viel Kartoffeln, viel Fleisch natürlich, Grill, Grill, Grill. Wird hier auch groß geschrieben. Und aber natürlich, was es gibt, wir haben 4000 Kilometer Küste am Pazifik, also Meeresfrüchte, wenn euch das gefällt. Hier gibt es eine Auswahl, das ist fantastisch. Das meiste wird exportiert. Die Chilenen essen relativ wenig von dem Reichtum, den sie da haben. Ich gehöre nicht zu denen, die wenig essen davon, sondern ich liebe das. Man kann also morgens auf den Fischmarkt gehen und kaufst das Zeug fangfrisch von Muscheln über Seeigel, über verschiedene Fische. Das ist irre. Ceviche, wenn ihr das nicht kennt, eben roher Fisch eingelegt, gebeizt sozusagen im Zitronensaft mit ein paar Gewürzen. Auch eine schöne Sache. Also gibt viel zu entdecken. Mittlerweile gibt es viel Einfluss aus Peru zum Beispiel. Das ist ja auch nicht so weit weg. Die haben eine Küche viel interessanter als Chile. Das ist mittlerweile auch überall. Also ich sag mal, langweilig wird es nicht. Man muss halt ab und zu ein bisschen suchen. Und wie gesagt, Cross-Brauerei außerhalb von Santiago in 40 Minuten zu erreichen. Wir haben Montag bis Sonntag durchgehend geöffnet, ab mittags. Wir haben Brauereiführungen auch. Wir haben einen schönen Biergarten. Wir haben Küche da. Also man kann da auch einen Tag verbringen und eben sich durch alle Biere durchprobieren. Ein bisschen Food Pairings machen. Wir haben also ein paar Pakete, wo man sagt, Käse und Bier, Schokolade und Bier. Man kann also auch so ein bisschen rumspielen und sowas und eben auch die Brauerei kennenlernen. Also. Und es gibt so einen kleinen Bier-Trail. Es gibt also auch bei uns in der Nähe 3-4 andere Brauereien, die man auch besuchen kann, die auch einen Biergarten haben. Also man könnte schon so ein Tagespanorama machen und verschiedene Brauereien abklappern, so ähnlich wie im Fränkischen, sag ich mal.
Und warst du schon mal so im ganzen Land, also von ganz unten bis ganz oben?
Ja, aber natürlich nicht so viel, wie ich wollte. Also ich war also vom nördlichsten Zipfel, ich bin nicht in die Antarktis gekommen und das südlichste bisher ist Punta Arenas. Ich bin also nicht nach Puerto Williams gekommen und auch auf der argentinischen Seite nicht nach Ushuaia. Bin in Chile nicht so viel rumgekommen, wie ich wollte. Eher mehr in Südamerika, also wie Kolumbien, Peru, Paraguay, Bolivien, Brasilien, Argentinien ein bisschen abgeklappert, um zu sehen, eben, was hier sonst noch los ist. Das ist ja, jedes Land ist ja wirklich ein Universum für sich. Und Chile ist eben kein Land, was Urwald hat. Ich hatte am Anfang auf dem Schirm ja ganz Südamerika als Urwald. Da gibt's Anacondas und Panther überall. Und das ist hier in Chile, habe ich die bisher noch nicht gefunden. Aber es ist ein wunderschönes Land. Und wie gesagt, also Ausländer aus Europa werden immer weitestgehend freundlich aufgenommen. Man muss aber sehr vorsichtig sein hier. Taschendiebe, besser als in Barcelona. Also Hand aufs Geld, Hand aufs Handy und trau schau wem, das ist das Einzige. Also immer ein bisschen vorsichtig. Aber noch ist es nicht so, dass dir irgendwo eine Knarre am Kopf gehalten wird oder dass man entführt wird oder dass die Organe entnommen werden. Also die Sicherheit innerhalb der Chile, der südamerikanischen Länder ist, glaube ich, immer noch die höchste auf dem Kontinent.
Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Also ganz tolles Land und absolut eine Reise wert und wirklich faszinierend in all diesen verschiedenen Facetten. Und mir hat es auch immer sehr viel Spaß gemacht. Pisco. Oh, und natürlich Ceviche, Pisco Sour, und natürlich die Fischvielfalt, Wahnsinn an der Küste gerade, also ja, und sowieso eben die Biervielfalt, deswegen sitzen wir ja zusammen.
Also Gin mittlerweile auch, gibt also viele Gin-Destillerien mit lokalen Kräutern und Pflanzen, also auch interessante Abarten des bekannten Gins, auch sehr lecker für Cocktails und sowas.
Ja, und vielleicht auch ein letztes Wort noch dazu, ich finde das auch einfach wichtig, weil viele aus der europäischen Perspektive, wenn man jetzt auch so selbst heute noch in den jüngeren Generationen schaut, Dann sagt man, okay, Afrika ist irgendwie ein Land und Südamerika ist irgendwie ein Land. Aber wenn man dann eben näher hinguckt, sind das halt Kontinente, die zigmal so groß sind wie ganz Europa und dementsprechend auch eine entsprechende Vielfalt haben und eben auch diese verschiedenen Kulturen haben, die Einwanderer verschiedenster europäischer Länder aus verschiedenen Epochen, dann natürlich die Leute, die vorher schon da waren und teilweise immer noch da sind und alles, was sich daraus gemischt hat. Also super spannend auf jeden Fall. Ja, also insofern vielen Dank für deine Zeit, für dieses kleine Einbringen in deine Welt so ein bisschen und wünsche ich uns heute noch einen schönen Tag und euch, liebe Hörer da draußen, natürlich auch und ja, auf bald mal in Chile.
Ja, hoffentlich. Also wir sind immer noch hier, hoffe ich dann und hat riesen Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Markus, war top und ja, hoffentlich kommen die Hörer auch mal rüber und wir könnt ja über Markus dann sicherlich meine oder unsere Adresse rausfinden und schreibt mich an. Ich mache gerne die Tour für euch persönlich auch, nicht, dass da irgendjemand anders wenn jemand aus Deutschland kommt, bin ich immer bereit, dafür Zeit zu opfern. Liebend gerne.
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.